Hallo, schön, dass du vorbeischaust beim Podcast The Better Life, weil mehr für dich möglich ist. Bessere Gesundheit, bessere Beziehungen und mehr Wohlbefinden in dir. Mein Name ist Cornelia Meyer, ich bin Hebamme und Transformationscoach seit mehr als 5 Jahren. Ich begleite euch hier mit wertvollem Wissen, Meditationen und beeindruckenden Interviews. Für alle, die Antworten suchen auf die Fragen, wie sie ein großartiges Leben führen können, wie sie endlich etwas verändern oder gut mit den Herausforderungen des Lebens umgehen können. Dieser Podcast ist für euch. Herzlich willkommen! Ich darf heute im Podcast ganz herzlich begrüßen Frau Dr. Patrizia Ricci. Sie hat Wirkstoffchemie studiert und im Fachbereich medizinische Wissenschaften promoviert. Seit 2012 ist sie Kräuterpädagogin, hat 2014 die Villa Natura aufgebaut, ist Autorin, hat 2016 das Buch Gesund dank Pflanzenkraft geschrieben und 2019, ganz neu erschienen im Mai, das Buch Wilde Kräuter für wilde Frauen. Sie ist Vortragende, Seminarleiterin und im Moment gibt es sogar 3 verschiedene Lehrgänge in der Villa Natura. Die Wildkräuter- und Naturpädagogik, die Abenteuer- und Wildnispädagogik und das Kunst- und Kreativitätstraining. Sie gibt Kräuterwanderungen und im März 2020 erscheint die Online-Heilpflanzenakademie. Patrizia, es freut mich, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung, Conny.
Erzähl uns mal, wer ist die Patrizia und was hat dich dazu gebracht, zu dieser Liebe zur Natur und dem Interesse, was die Natur uns dadurch die Kräuter für Heilung mitgegeben hat?
Ich habe mich einfach immer schon für das Leben interessiert. Ich glaube, das ist so die Grundlage von meiner ganzen Neugierde. Und ich habe mir eigentlich gedacht, als ich zu studieren begonnen habe, was du übrigens wunderbar zitiert hast, ich muss mich manchmal selber überlegen, weil ich habe auch ein paar mehr Studien sogar noch begonnen, als ich dann abgeschlossen habe, aber einfach aus Interesse noch ein bisschen Philosophie und Chemie und Ernährungswissenschaften. Also eigentlich vieles, was ich jetzt eh mache. Und ich dachte immer, wenn ich das alles studiert habe, dann kann ich die Welt verstehen, dann weiß ich alles. Wenn ich die Atome kenne, dann gibt es eigentlich kein Geheimnis mehr, das mir verborgen sein kann. Naja, wie das Leben so ist, wie wir alle wissen, ist es dann doch nicht so einfach und selbst die molekulare Medizin lässt noch so viele Ideen offen, eigentlich möchte ich fast sagen, dass eigentlich umso mehr ich weiß, man kann dann wirklich diesen Spruch dann wieder zitieren, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß, beziehungsweise dass es einfach noch so viel zu wissen gibt und das ist eigentlich mein Antrieb, meine Freude, meine Neugierde, dieses noch mehr wissen wollen und auch noch mehr mitzuteilen wollen. Das ist es, glaube ich, deswegen mache ich einfach relativ viele Dinge. Das sind alles ähnliche Gebiete für mich. Und ja, es dreht sich eigentlich für mich immer so ein bisschen um das Leben, um den Sinn des Lebens, um ja, Kreativität, Natur. Mein erster Slogan war sogar Create Your Nature. Also das war so die Verbindung. Wow. Aber das hat sich dann nicht so gut für mich auf Deutsch übersetzen lassen. Dann ist es halt zurück zur Natur geworden. Also das ist sozusagen mein Weg ein bisschen, weil du gefragt hast.
Ja, das ist auch so der Kern, der alle deine Angebote ja verbindet, das zurück zur Natur oder zurück zu dir. Mhm, genau. Das spiegelt sich einfach in all diesen Bereichen, im Outdoor, in der Kunst, genau, in den Kräutern, in den Coachings, auch, genau. Weil wir beide haben uns ja in der Coaching-Ausbildung kennengelernt.
Wollte ich auch gerade sagen, vor 6
genau. Jahren, wo wir ja ganz tief in die Materie, Glaubenssätze und so weiter auch eingetaucht sind. Also auch diese Coachings gibst du ja auch noch immer.
Genau. Mittlerweile hat sich es ein bisschen verändert, aber ja, eben, ich finde es auch ganz spannend, das ist einfach so der Grundzug, diese Natur eigentlich in einem selber zu entdecken. Und deswegen, bei mir heißt es jetzt gar nicht mehr Coachings, ich mache jetzt Natur-Mentorings, aber eben, weil es für mich auch so viel darum geht, dass die Natur einen eigentlich ganz selbstverständlich dabei unterstützt. Wir haben alle unsere innere Natur, muss sich eigentlich fast nur noch daran erinnern und da hilft es einfach, wenn man draußen ist und dann braucht man fast nur noch eine Begleiterin oder einen Begleiter und so sehe ich meine Rolle mittlerweile mehr, nicht im Sinne jetzt von einem quasi Leistungscoaching und ja sozusagen Selbstoptimierung im Sinne von schneller, weiter, höher, sondern eben zurück zu dem wirklich wahren eigenen und bei manchen ist es eben schneller, weiter, höher, aber bei manchen ist es auch ruhiger und gemütlicher und langsamer.
Ja, und auch mit diesem Hintergrund, mit diesem Glauben einfach, dass wir ja alles schon in uns tragen und dass das einfach davor oft einfach Schichten sind, die sich aufgebaut haben, die gar nicht wir sind, das einfach Masken sind, das, was andere mir, das, was andere Leute von uns wollen. Künstlich, und wenn das wegfällt, eben wenn man zu seiner Natur findet oder einfach das wieder mehr herauslässt, das andere wegtut, so wie auch dieser, der Künstler, der Michelangelo, glaube ich, bei dieser Statue gesagt hat,
als genau, da gibt's den Spruch,
David gemacht hat, oder? Da gibt es ja diese, diesen
dass er einfach nur den Stein weg, also dass die Statue schon drin war und er musste das nur noch weggeben.
Genau, er musste nur das weggeben, was nicht die Statue der David war. Genau. Und das andere war schon darin enthalten und wenn wir das auch auf uns auslegen, ich finde, das spiegelt sich in all dem, was du machst, total wieder.
Also ich bemühe mich zumindest, das ist so mein innerer Antrieb und deswegen kann ich das fast nicht außen vor lassen. Ja.
Ja. Heilkräuter sind ja, glaube ich, dein absolutes Herzensthema. Du gibst Kräuterworkshops eben, Kräuterwanderungen, Ausbildungen zu dem Thema. Und was ist so faszinierend an den Kräutern und wie kann man diese Faszination auch wem näher bringen, der sich vielleicht bis jetzt wenig mit dieser Materie beschäftigt hat?
Also für mich ist das Schöne, einerseits, sie sind überall von allein quasi, wachsen sie ja wild, die Kräuter. Man kann ja als Mensch, ja höchstens kann man auch Pflanzen beim Wachsen begleiten, man kann den Samen setzen, aber ja, es gibt mittlerweile zwar ein paar gentechnische Methoden, aber nicht wirklich, man kann nie eine Pflanze neu erfinden. Wir können nicht sagen, wir setzen uns jetzt irgendwo hin ins Labor und erfinden eine Pflanze quasi vom Grund auf. Es hat ja immer noch so was Schicksalsmäßiges, ja, wie man es immer auch betrachtet, Göttliches, eigentlich ein Samen, eine Pflanze. Und sie wachsen ohne unser Zutun großartig, ja, im Gewächshaus oder Zimmerpflanzen, da muss man sich schon ein bisschen drum kümmern. Aber ich finde vor allem die wilden Heilpflanzen und deswegen eben auch das Buch Wilde Kräuter für wilde Frauen, weil das ist einfach das, was sowieso da ist. Man unterschätzt so auch die Heilwirkung. Erstens ein ganz ein großer Teil der Wirkstoffe, du kennst ja als Hebamme, kommt einfach aus der Naturmedizin. Also das ist einfach eine Riesenquelle für ja, Heilmittel. Und man geht so oft achtlos daran vorbei. Und bei den Kräuterwanderungen sind auch immer ein bunter Mix von Menschen. Und dann gibt es so ein paar ganz, gut, die Klassiker, die kennen fast alle, Gänseblümchen, Löwenzahn, Brennnessel, tolle Heilkräuter, aber auch sozusagen einfach schon gut bekannt. Aber da gibt es welche, die noch viel häufiger sind und auf die, ich sage bei den Kräuterwanderungen fast jedes Mal, ihr steht jetzt gerade alle auf einem Heilkraut, das sogar von der Europäischen Arzneimittelagentur anerkannt ist, wo es etliche Studien dazu gibt und die fast niemand kennt, wie zum Beispiel der Vogelknöterich, der das ganze Jahr über wächst. In jedem Umkreis, ich glaube von jeder Person, egal wo wir uns bewegen, ich sage immer maximal 50 Meter von jedem Zuhause entfernt, wachsen mengenmäßige Vogelknöteriche. Eine sehr unscheinbare Pflanze zwar, wenn man sie genau betrachtet, mit wunderschönen Blüten, ganz tollen ja, Wirkstoffen und Heilkräften. Und das ist eigentlich auch das Schöne, was ich merke, einfach bei den Besuchern von den Kräuterwanderungen oder bei den Interessenten. Ich glaube, es ist erstens so dieser Drang oder diese Sehnsucht, sich wieder an das zu erinnern fast, was in den meisten Familien ja schon auch an Wissen da war. Also man muss ja sagen, vor zwei Generationen in den Kriegszeiten, da musste man ein gewisses Wildnis- oder Naturwissen besitzen, um zu überleben. Und ich glaube, die letzte Generation hat es ein bisschen verloren jetzt, so mit ganzen Industrialisierung und dann Technisierung und Digitalisierung. Und schon langsam, glaube ich, wachen wir alle so ein bisschen auf und kommen drauf, ups, also unsere Eltern und Großeltern, die wissen da noch ein bisschen was, aber um es nicht verloren gehen zu lassen, bedarf es jetzt schon einmal wieder einer kleinen Auffrischung bei den meisten. Und das ist eigentlich das, was mir so Freude macht. Und dann auch eigentlich diese Momente zu erleben, wenn jemand dann sagt, ah, das kenne ich ja, das habe ich ja, den Geruch, den kenne ich, oder den Geschmack, oder das hat mir meine Oma schon mal gezeigt. Das sind eigentlich für mich wirklich die Momente, wo ich auch Gänsehaut kriege und genau weiß, wofür und warum ich das mache. Und das ist wirklich eigentlich das Schönste daran. Einfach so ganz einfache Dinge, wo jeder Mensch, glaube ich, in Mitteleuropa täglich vorbeigeht und man weiß aber nicht, was es ist. Oder auch Bäume oder Blätter von Bäumen zu entdecken, zu verkosten. Bei den Kirschen sage ich oft, naja, jetzt sind keine Kirschen dran. Was kann man sonst noch essen? Und dann, wenn die ersten Menschen zaghaft in die Kirschblätter reinbeißen, dann auch so, dann ist das ist so ein schöner Moment, irgendwie der Stille fast andächtig, wenn man dann merkt, ah ja, die schmecken ja auch ein bisschen so fruchtig, die schmecken ja fast ein bisschen wie Kirschen. Mhm. Also man kann auch die Baumblätter von fast allen Laubblättern essen und das ist einfach ein ganz ein schönes Erlebnis, rauszugehen und dann sozusagen mit den Menschen wieder zu entdecken, ganz einfache Dinge natürlich auch gern, die komplizierten, aber oft sind es dann einfach die einfachen, die noch mehr sozusagen diesen Aha-Effekt wecken, weil einen Kirschbaum kann man mal gut erkennen, spätestens an den Früchten, aber auch, wenn man es weiß, an den Blättern, Blüten und an der Rinde. Und dann hat man gleich wirklich, ich finde, viel fürs Leben gelernt. Also,
wow. Ja, und schön. Oft ist es ja eh das, was man vor der Tür hat. Viele haben es im Garten, genau. Und kommen einfach gar nicht auf die Idee, dass man jetzt die Bäume von dem Obst, die Blätter von dem Obstbaum essen genau. könnte. Und ja, und die Kräuter, die eben wirklich rund ums Haus wachsen und in der Wiese vielleicht nebenan wachsen.
Genau.
Und wenn man sich einfach wieder daran erinnert, dann ja, wertschätzt man das noch viel mehr. Ich glaube, dass viele einfach, gerade in unserer Generation, wenn sie an Kräuter denken, ja, und wo kaufe ich das? Sammeln kann, das darf schon noch viel mehr zurückkommen, glaube ich.
Genau, ja, und eben, dass man sich eigentlich jetzt nicht, es ist schön, wenn man sich um Pflanzen auch kümmert, aber man muss es jetzt gar nicht so tun, man kann einfach rausgehen und gerade von den Bäumen ist es auch relativ sicher, da ist ja jetzt nicht so viele Hunde, die auf die Bäume raufkraxeln oder so. Also das ist für mich was ganz was Schönes und was Verbindendes. Oft sind dann auch Kinder dabei und da ist für mich auch nochmal doppelt und dreifach so schön zu merken, die das aufsaugen. Also manchmal, wenn da ein Kind nach ein paar Wochen, Monaten oder auch Jahren wieder mal dabei ist, dann erzählen die mir Sachen. Eine der schönsten Situationen war, wo ein Kind dann zu mir sagt, ein kleiner Bub vor Schulalter, also 5, das ist das Katzenäuglein, Patricia. Und ich bück mich zu ihm runter, total sozusagen fassungslos und sage zu ihm, woher weißt du das? Schau ihn mit großen Augen an. Und er zuckt die Schultern und sagt, das hast du uns doch letztes Jahr bei der Expedition gezeigt. Also wenn ich dran denke, kommen mir immer noch die Tränen in den Augen, weil das war wirklich so ein schöner Moment, wo man merkt einfach, wie das, ja, da dieses, einfach das Wissen so aufgesaugt wird und dass die Kinder sich es noch ganz anders merken. Die haben da wirklich plötzlich so ein, wuff, so ein Bild im Hirn und das ist eingebrannt. Und die Erwachsenen, die brauchen oft so viele Merkmale, die müssen wissen, aha, ist der Stängel jetzt rund oder kantig? Und sind die Blätter jetzt rund oder efeuförmig? Und hat die Blüte jetzt 4 Blütenblätter oder 5? Oder die brauchen so 3, 4, 5 Merkmale und dann zählen sie es so ab. Aha, aha, aha. Ja, das ist es wahrscheinlich. Aber das Kind, das braucht das nicht. Das sieht die Pflanze und nimmt die ganz anders wahr. Und das ist für mich ganz, ganz, ganz schön.
Ja, ich glaube, der Unterschied ist wirklich, dass die das dann wirklich so als ein Bestandteil von in ihrem eigenen Weltbild mitkriegen. So,
ja,
die, für die ist das dann ganz selbstverständlich ab dem Moment. Und wir sind so eher mal, also ich glaube schon, dass wir alle eher so mal einen Schritt weggekommen sind von dieser Selbstverständlichkeit und uns jetzt das wieder anlernen, stückweise. Stimmt, und natürlich ist es dann der Weg hin anders.
Absolut, ja. Ich finde auch eben mit Märchen oder Kinder eben das Katzenäuglein, das ist ja wirklich eine Pflanze, die schaut eben so aus, als würden einen in der Wiese Katzen mit kleinen blauen Augen anleuchten. Also das sind so blau-weiße Blüten und halt so kleine Pflänzchen. Und ich sage dann oft, na, hörst du vielleicht irgendwas miauen? Und dann müssen halt ganz leise sein. Ja, ich höre was, ja. Und dann ist es eben so eine Geschichte auch noch dazu und so ein Märchen. Also ich habe selber auch mal eine Märchenausbildung gemacht, weil ich mich einfach selber dafür faszinierend interessiere. Und ich finde, da ist auch so ein altes Wissen einfach immer drinnen enthalten. Die Archetypen, die Herausforderungen des Lebens und Lösungswege. Und Kinder leben da einfach noch viel mehr in dieser Welt mit. Die brauchen nicht so viele Fakten, denen reicht so dieses Gefühl und diese Vorstellung. Vielleicht sind da kleine versteckte Katzen, die mich jetzt anschauen und die da schlafen.
Wow. Magisch und symbolisch, ja.
Also das ist das, was mich dann auch so anspornt und was ich so schön finde. Und zu jeder Pflanze gibt es auch 100 andere Geschichten. Also genauso das Katzenäuglein hat auch noch viele andere Namen. Das heißt zum Beispiel auch Männertreu, weil es verliert ganz schnell die Blüte. Und da kann man aus ein bisschen kritisch-feministischer Sicht, da gibt es Stimmen, die dann sagen, oder auch Bücher, in denen steht, es verliert so schnell die Blüte, wie die Treue der Männer abfällt. Also es gibt so halt viele Männertreu. Geschichten für viele. Ja, aber... Und auch da hat mal ein Kind zu mir dann gesagt, wo ich dachte, ups, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen bei der Kräuterwartung. Ja, die Pflanze nennt man auch Männertreu, weil die Treue fällt so schnell ab wie die Blüte der Blätter. Und dann habe ich mir gedacht, na, das war jetzt kein gutes Learning. Dann habe ich noch dran
gehängt,
aber nur bei unehrenhaften Männern. Ja, genau. Also da wären wir jetzt bei einem Glaubenssatz, den hätte ich jetzt nicht so stehen lassen wollen. Und dann habe ich das nochmal ergänzt und gesagt, ja, aber das gilt nur für unehrenhafte Männer oder halt Menschen im Allgemeinen. Also es ist einfach so eine Story. Aber ich glaube, dafür Frauen lachen dann wieder gerne drüber. Und wenn ein Mann dabei ist, dann findet er es meistens auch mit einem zwinkernden Auge ein bisschen lustig. Also einfach, ja. Das ist das Schöne, finde ich, am Pflanzen. Es gibt so viele Geschichten. Und die Pflanze heißt noch dazu auch Ehrenpreis. Also früher hat man gesagt, sie hilft gegen alles, gegen die Pest. Und es gab Sprüche Ehr und Preis, dem Ehrenpreis. Und wir reden jetzt die ganze Zeit von der gleichen Pflanze. Und aller Weltzeit wurde sie auch genannt. Also eine ganze wichtige Pflanze, schmeckt so scharf und schaut eben wunderschön aus. Aber das ist eben das Schöne für mich, man kann mit einer Pflanze, könnte ich tagelang manchmal von manchen erzählen, weil ich sie so gern habe und so viele Geschichten.
Man merkt diese Begeisterung und Liebe.
Ja, und also halt für jeden ist was anderes. Also, ja.
Und es ist wirklich, wenn man mit dir über Kräuter redet, das ist wie ein Lexikon. Du schlagst eine Seite auf und es ist, man merkt, wie unglaublich viel Wissen, Hintergrund oder dahinter ist, eben auch, weil du von der Chemie, vom Studium her wirklich was Stoffliches weißt und dann ganz viele Ausbildungen, Seminare, das alles einfach zusammenfügst.
Das ist mir auch das Wichtige. Also so bin ich eigentlich auch dazu gekommen oder auch auf die Idee überhaupt gekommen, das noch mehr weiterzugeben, jetzt nicht nur unter Anführungszeichen in den Kräuterwanderungen, wo die Zeit einfach begrenzt ist, in 2 Stunden kann man... Ja, so 10 bis 20 Kräuter sind es immer, aber da kann man ein bisschen was anreißen. Aber mir fehlt dann manchmal auch sozusagen im gesellschaftlichen oder so im Interessenskontext eben dieser bisschen tiefere Zugang noch eben auch dieses Wissenschaftliche dahinter. Weil man kann immer sagen, und das weiß jeder, ja, Pfefferminztee ist gesund und lindert Bauchschmerzen. Aber warum? Weil wenn man ihn kalt trinkt und besonders löffelweise, dann wirklich im Magen die Rezeptoren halt auch beruhigt werden. Also so dieses Warum fehlt mir oft oder auch so, natürlich ist Ringelblumensalbe wunderbar und Annika und man kennt eh so ein paar Rezepte, hat glaube ich jeder von uns im Kopf. Aber mir ist wichtig auch immer zu vermitteln, was ist eigentlich sozusagen die Basis der Wirkung oder was ist so die beste Zubereitung auch, weil nicht immer ist es der Tee oder es gibt allein 3 Arten, wie man Tee zubereiten kann oder Wasserauszüge. Dann gibt es natürlich auch Öl und Alkohol und Essig und Salzauszüge und Duftkissen und Kräuterstempel und noch ganz, ganz viele mehr. Also ich finde, da ist mir wichtig, einfach wirklich ein gutes Wissen auch weiterzugeben und nicht nur so ein bisschen, hilft's nichts, Schatz, nichts, Hausmittel. Auch nicht schlecht.
Ja, genau.
Also,
ja.
Aber ich finde, man kann ruhig eine Ebene noch tiefer gehen und es ist ein bisschen einfach, aber trotzdem sozusagen hochwertig und wirklich von der Qualität auch gut vermitteln.
Super. Du hast ein Buch zu diesem Thema geschrieben, haben wir vorher schon erwähnt.
2 sogar.
Ja, 2 Bücher zu dem Thema geschrieben. Ich spreche jetzt von dem neueren, wo es auch wirklich um Frauenkräuter geht und auch so im Zyklus und im Leben der Frau, so ein bisschen die Kräuter, wie die angewandt werden können, wo das gut beschrieben ist. Magst du uns da noch mehr erzählen?
Ja, das ist eigentlich auch entstanden daraus. Einerseits sind die meisten Interessenten, muss ich schon sagen, bei den Kräuterwanderungen besonders Frauen, wobei auch immer wieder so Männerquote ist trotzdem so 10%, würde ich sagen, sind zwar oft welche, die mitgenommen werden, also freiwillig unter Anführungszeichen kommen jetzt nicht so viele, aber auch ein paar, das möchte ich auch nicht denen absprechen, ein paar gibt es schon immer, die dabei sind. Aber es ist doch irgendwie das Hauptinteresse, ich glaube, von den Kräutern und den Frauen, weil wir uns irgendwie im Zyklus so ähnlich sind oder noch der Natur ein bisschen vielleicht sozusagen in ihrem Wachsen und Werden einfach eine gewisse Ähnlichkeit haben. Männer haben größere Zyklen und ein bisschen andere auch Hormone natürlich oder Hormonlevels. Aber wir als Frauen, wir haben ja wirklich diesen Zyklus des Lebens, des Jahres, des Tages, alles in uns, dieses, ja, einen Eisprung haben und dann auch wieder eine Blutung. Und also wir sind da wirklich so stark verbunden, eigentlich mit dem Mond, mit dem Leben, mit der Natur. Wir haben jedes Monat einen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja. Also damit muss man auch mal sozusagen sich auseinandersetzen. Und das finde ich eigentlich was ganz was Schönes. Und da sind die Kräuter einfach ideale Begleiter in ihren verschiedenen sozusagen Zusammensetzungen, wie sie auf uns wirken und in welcher Phase welches Kraut gut ist. Es gibt Nestkräuter, wenn man sich ein Kind wünscht, die sozusagen die Gebärmutter gut vorbereiten oder das ganze Becken. Und auch, ja, es ist einfach für die Frau auch schon so eine schöne Beschäftigung, kann das sein. In der Schwangerschaft gibt es welche, die begleiten und helfen, aber auch welche, auf die man aufpassen muss, die einfach früher auch zur Abtreibung verwendet wurden und die immer noch nicht angezeigt sind. Die darf man einfach nicht nehmen in der Schwangerschaft.
Ja.
Beifuß, klassisches Beispiel. Und dann wiederum auch ja, im Wechsel oder auch im Wochenbett, vor der Geburt, während der Geburt, nach der Geburt, in den späteren Jahren einer Frau, also mit Wildkräutern und Naturmedizin kann man da einfach ganz viel machen. Und ja, typisches Kraut ist jetzt auch der Rotklee zum Beispiel oder die Schafgarbe, die wirklich ein ganzes Frauenleben begleiten kann. Das ist wirklich eines meiner Lieblingskräuter, die Schafgarbe.
Okay, ja.
Und die kann man zu jeder Zeit nehmen. Die ist einfach wirklich eine ganz tolle naturmedizinische Begleitung, egal ob man Zyklusbeschwerden hat, ein bisschen PMS oder zu Krämpfen eher neigt. Oder ja, auch während der Schwangerschaft kann die in geringen Mengen oder halt normalen Mengen, sagen wir so, genommen werden. Natürlich auch eine gute Begleiterin dann in Geburt und Wochenbett, weil es auch blutungsstillend wirkt. Und auch später darüber hinaus, auch im Wechsel ist das eine super Hilfe. Also die Schafgarbe würde ich also wirklich in jedem Frauenhaushalt gerne sehen, schön. Weil es schmeckt gut. Ist so ein bisschen bitter auch, aber Bitterstoffe fehlen uns ja heutzutage eh.
Gerade für unsere Ernährung.
Genau, also wirklich eine ganz, ganz tolle Pflanze. Und man nennt sie auch Venus-Augenbraue. Also wer die Schafgarbe vielleicht kennt, wird sich daran erinnern, dass die Blätter so wie mini kleine Augenbrauen ausschauen. Also die kann man einfach so sich ans Auge halten und dann testet man.
Genau.
Total. Und dann weiß man, dass es eine Schafgarbe ist.
Ja, ich habe den Frauen in der Schwangerschaft auch immer bestimmte Tees empfohlen. Und eins meiner Hauptdinge, die ich empfohlen habe, waren immer die Himbeerblätter.
Ah ja, gut, ja, das ist auch ganz klassisch.
Wirklich ein paar Wochen vor der Geburt anfangen. Genau. Heißt es immer, dass die alles sehr weich machen, auch den Muttermund gut vorbereiten einfach auf die Öffnung.
Absolut, ja, das ist wirklich, kenne ich ganz, ganz viele Rezepte und in meinem Buch eben geht es auch um die Himbeerblätter, weil das sind einfach naturmedizinische Geburtshelfer, die das Gewebe stärken, genau weich machen und ja.
Wenn man so viele Kräuter kennt und mag, hat man dann ein paar Lieblingskräuter, die man dann oft zu Hause selber eben wirklich noch mehr verwendet oder hast du von allem ein bisschen was zu Hause immer in Verwendung? Wie schaut das aus bei dir in der Praxis?
Ich habe das sogar ein bisschen reduziert, muss ich sagen. Einfach, weil ich draufgekommen bin, man braucht gar nicht so viel Tee hamstern in dem Sinne. Und frisch sind einfach die meisten Wirkstoffe enthalten. Also wirklich, ich sammle eigentlich nur zwei Pflanzen so wirklich für mich. Natürlich noch ein bisschen mehr, einfach auch für die Workshops und für was ich auch immer sonst verschenke gern und so. Aber für mich ist eigentlich nur Schafgarbe und Beifuß, die ich sammle. Weil die sind dann doch ein paar Wintermonate über dann wieder nicht da und das sind so meine zwei absoluten Lieblings- und Highlight-Pflanzen, wobei der Beifuß eben nicht in der Schwangerschaft geeignet ist, aber davor wunderbar und danach, es wärmt so richtig die Mitte, wenn man kalte Füße hat oder kalte Hände, jetzt gerade im Winter, schmeckt gut, also ist ein ganz toller Frauentee. Der wissenschaftliche Name ist auch Artemisia, also wie die Göttin der Frauen, wirklich eine tolle Pflanze, auch in der Schulmedizin verwendet und eben die Schafgarbe, wie vorher erwähnt, aber sonst bin ich eigentlich ein bisschen davon abgekommen, so viel zu sammeln, weil am Anfang, als ich dann wirklich immer mehr noch wusste, da habe ich dann begonnen, so ein bisschen zu hamstern. Und ich kenne das, wenn jetzt Leute bei Workshops sind, wenn die dann plötzlich im Juni die Lindenblüten sehen oder sagen wir so wahrnehmen, dann pflücken die Säcke voll Lindenblüten. Und manchmal wundere ich mich ehrlich gesagt auch selber, wenn ich ganze Lindenbäume sehe in der Stadt überall und keiner pflückt irgendwas. Also das ist für mich dann auch das Gegenteil wieder, aber ich sammle jetzt auch nicht mehr säckeweise die Lindenblüten. Die werden vielleicht auch noch was, die ich vielleicht wieder zukünftig wieder pflücken werde, weil im Winter sind die wirklich eine tolle Begleitung, wenn man die eben zur richtigen Zeit gesammelt hat. Aber eben ansonsten bleiben die meisten Tees im Schrank dann für 2-3 Jahre und man verwendet es oft nicht. Also ich finde eine Handvoll pro Person, pro Pflanze, wenn man sagt, man hat irgendwie Lust auf die, reicht meistens wirklich aus. Man braucht nicht den ganzen Schrank daheim zu füllen, weil der bleibt dann meistens voll. Also ich kenne die meisten Leute, die sagen, ja stimmt, ich habe schon sehr alte Tees bei mir im Küchenkasten oder wo auch immer.
Ja, und man will auch mal abwechseln wieder oder mischen.
Genau. Und frisch, dann ist eh schon wieder der Winter vorbei und es ist alles wieder frischer, da werde ich dann nicht den Tee vom letzten Jahr nehmen. Also das ist so meine Devise, eher langsam starten, aber ich verstehe es auch, jede, die sagt, na jetzt, wenn ich das kennenlerne, dann möchte ich gleich das sammeln und dies und das und dann hat man plötzlich säckeweise die Tees daheim und verschenkt es dann wieder weiter. Also das ist einfach, glaube ich, auch so ein nicht Lernprozess. Bei mir war es so, ich bin so von dem ganz viel und dieser ganzen sozusagen Riesenbegeisterung wieder zurückkommen zu dem, naja, ich pflücke jetzt nur noch das, was ich brauche. Also.
Voll, wow. Jetzt gibt es einen großen Schritt noch, den du wagst in deinem Unternehmen. Es wird ab März die Online-Heilkräuterakademie starten. Ich glaube, online für die Interessenten kann man sich schon ein paar Module anschauen sogar, gratis. Und es gibt im Moment einen großen Frühbucherrabatt.
Genau. Das ist eigentlich daraus entstanden, dass es sind auch viele junge Mütter oft interessiert, eben gerade an den Heilpflanzen. Und die haben manchmal zu mir gesagt, es ist so schade, ich würde gerne so viel öfters kommen, aber ich kann nicht, das Kind ist klein. Es ist einfach immer wieder so, man möchte sich dann noch nicht so committen oder hat einfach nicht so viel Zeit. Ist auch vielleicht ein bisschen von weiter weg. Also manche, die kommen einmal für einen Workshop eben nach Wien, aber jetzt natürlich nicht jedes Monat. Und immer wieder, und dann auch, gerade auch aus Deutschland immer wieder, habe ich dann auch eben Interessentinnen gehabt, die gesagt haben, so schade, ich würde so gerne mal kommen, aber es ist doch so weit. Und eigentlich mache ich schon seit 5 Jahren fast mache ich immer wieder so kleine YouTube-Videos und mache das eigentlich gerne und mir macht Spaß und bei Schau.TV und im ORF bin ich immer wieder. Also mir macht es eigentlich Spaß vor der Kamera. Ich finde, man kann auch ganz gut was zeigen, weil es natürlich wetterunabhängig ist. Manchmal bei den Lehrgängen natürlich regnet es auch und dann müssen wir uns auch überlegen oder einfach die Pflanzen. Manchmal bin ich schon an Orte gekommen, da wurde am Vortag gemäht. Man findet immer noch was, aber es ist natürlich ein bisschen ein Unterschied, ob man die ganze Pflanze in voller Pracht und mit mikroskopischen Aufnahmen. Ich habe so eine ganz tolle kleine mikroskopische Kamera, wo man manche Besonderheiten eben wirklich nochmal gut darstellen kann, die man vielleicht in der Natur dann gar nicht mit freiem Auge so gut sehen kann, wenn man nicht weiß, die wichtigen Merkmale. Und so bin ich dann eigentlich auf die Idee gekommen und jetzt, ja, bin ich ganz gespannt, freue mich selber schon drauf. Eben mir macht es ganz viel Spaß und ich glaube, da kann man von überall aus noch viel lernen. Ich mich bemühe auch mit lustigen Quizzes es quasi ein bisschen aufzulockern, dass man auch wirklich nicht jetzt in so einen passiven Konsum sich sozusagen nur die Videos anschaut und dann sich nachher fragt, was habe ich jetzt eigentlich davon gelernt, sondern im Gegenteil, dass man dann ein kleines Quiz ausfüllt und im Idealfall natürlich auch in der Nähe zumindest auf die Kräuter in der Umgebung achtet oder auch zu Kräuterwanderungen geht, also dass man es ein bisschen praktisch ergänzt. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen und hat schon gutes Feedback eben von diesen Testmodulen. Also das macht mir Spaß und ich...
Wie lange ist das denn geplant, dass es dauert?
Das dauert eben von März bis Oktober, also so quasi die ganze grüne Saison, kann man sagen, über. Es ist auch ausgerichtet nach dem phänologischen Kalender, den kennen auch noch nicht so viele. Also man kennt ja ganz klassisch die 4 Jahreszeiten. Aber da gibt es den phänologischen Kalender, der in 10 Jahreszeiten eingeteilt wird. Und zwar anhand von Zeigerpflanzen, wann die blühen oder Früchte tragen. Zum Beispiel eben die Lindenblüte, die leitet eben den Frühsommer ein. Oder die Apfelreife dann den Spätsommer. Oder jetzt eben im Winter, sobald die Lärchennadeln abfallen lässt, ist da sozusagen der Switch vom Spätherbst zum Winter. Also so, dass wirklich egal, ob jemand in Norddeutschland jetzt dabei ist oder im Südburgenland, dann hat man immer so ein bisschen in der eigenen Jahreszeit, kann man sich bewegen und schauen, was in dieser jeweiligen Jahreszeit wächst. Weil es ist ja doch ein Unterschied einfach vom Klima und so kann man sich da ganz gut eigentlich orientieren. Und ich finde auch, das ist so ein schönes Learning, wenn man irgendwie so ein paar Pflanzen kennt und merkt, aha, jetzt verändert sich was, weil jetzt passiert Punkt die Punkt in der Natur. Der Bärlauch, das kennen wir alle, der ist so der erste Zeiger dann auch schon, jetzt wird alles wieder grün, genau. Also das ist so die Idee auch, dass man da wirklich ein bisschen die Natur auch nochmal ein bisschen intensiver einfach erlebt und sich so ganz einfach, also mir ist immer wichtig, einfach und hochwertig zu kombinieren. Das ist was, wo ich denke, das ist mein innerster Antrieb, irgendwie Dinge auf einer einfachen und doch wirklich wahren Ebene zu erkennen und so möchte ich es auch weitergeben. Und ich glaube, das ist was, wo man viel lernen kann. Oder auch ergänzen. Viele wissen auch schon viel. Und dann, es gibt aber noch so viel mehr zu wissen. Das ist das Schöne, eben, wie ich vorher vom Ehrenpreis erzähle, vom Katzenäuglein und Männertreu und wie viele Namen er hat. Also es gibt immer noch so viel mehr. Und das ist das, was mich so fasziniert an den Heilpflanzen. Ich bin ja auch so eine Wissenshungrige und deswegen bei den Pflanzen bin ich da, glaube ich, gut aufgehoben, weil da gibt es einfach nicht wirklich ein Ende nach oben, weil es gibt noch so viele andere Bezeichnungen für Pflanzen, oft in den verschiedenen Regionen. Und ja, so viele verschiedene Verwendungen, wo es in der einen Region so verwendet wird, wird sie in der anderen eher anders verwendet und dann kann man immer noch ein bisschen tiefer und ein bisschen weiter und rundherum schauen. Also das ist meine Freude an den Pflanzen, ist die, da gibt es so viel zu lernen.
Wow. Also man merkt einfach, du bist wirklich Expertin, die meiner Meinung nach wirklich die Expertin im deutschsprachigen Raum auf diesem Gebiet. Unglaublich.
Ich habe auch ein bisschen recherchiert, einfach weil ich selber schon wissen wollte, was gibt es da in der Umgebung oder wie gehen andere damit um. Es machen mittlerweile schon relativ viele auch, oder es gibt ein bisschen ein Angebot, muss man sagen, einfach in dem Bereich. Jede macht es auch auf ihre Art, das finde ich auch schon. Ich bin manchmal auch gern bei anderen Kräuterwanderungen, einfach um auch zu sehen, ja, was ist sozusagen der Fokus von der jeweiligen Person. Und das fasziniert mich dann auch, bin selber da gut vernetzt und einfach finde es auch schön, dass man da untereinander ein bisschen Kontakt hält und sich sozusagen... Ja, gegenseitig ein bisschen, ja, jetzt jeder hat da einfach einen anderen Zugang und für mich ist das einfach wirklich eine Wissensquelle, die fast unerschöpflich ist.
Ja, das ist es. Genau, und ihr habt ja alle denselben Auftrag sozusagen und ihr wollt ja alle dasselbe bewirken.
Genau, ja. Ne? Also genau. Das ist jede Person, die sich noch mehr mit der Natur, mit Kräutern beschäftigt, freue ich mich. Und genau, ich glaube, die Pflanzen freuen sich auch.
Absolut. Ja, diese Wertschätzung für das, was uns da wirklich mitgegeben wird, das tut so gut. Und da, also ich habe es jetzt auch einfach wirklich im Spätherbst gemerkt, wo ich selber nochmal viel geerntet habe für den Winter, dass da geht einem das Herz auf, weil man sich so beschenkt fühlt. Oder? Absolut, von der Natur. Es ist gratis, es ist so nah, es ist
Genau, man muss nichts dafür tun, man braucht es eigentlich nur sehen und pflücken und naschen.
Ja.
Und man bekommt so viel geschenkt. Genau, das ist ja, wie du sagst, eigentlich ein schöner Gedanke. Aber auch da muss ich sagen, da möchte ich auch immer hinweisen, natürlich auf die Naturschutzregeln. Also das ist auch sowas, was dann die wenigsten wieder wissen. Da gibt es einfach so ein paar Sachen. Natürlich keine geschützten Pflanzen, das heißt nichts, was man nicht kennt, soll man pflücken. In Österreich gilt dann auch noch die Handstraußregel, die kann man vielleicht gleich probieren, nämlich ist das die Menge pro Tag davon pflücken an nicht geschützten Pflanzen, die genau zwischen Daumen und Zeigefinger passt, also die Handstraußregel. Große Männer dürfen ein bisschen mehr pflücken, aber gar nicht so viel mehr, weil ich teste immer wieder bei den Kräuterwanderungen und das ist eigentlich fast die gleiche Größe, egal. Eine Kinderhand darf ein bisschen weniger pflücken, aber einfach nur, dass man schon die Achtsamkeit auch noch wahrt und jetzt nicht sagt, man rodet jetzt alles, was man findet, sondern eben, dass man da schaut, dass für alle genug überbleibt und zwar vor allem für die Natur, wo man sich selber immer ein bisschen was für eine Handvoll rausnimmt.
Wow. Vielen Dank für den großen Einblick, den du uns da jetzt gegeben hast in diese Materie. Uns würde jetzt auch noch interessieren, wer ist denn der Mensch, Patricia, im Sinne von, du hast sicher auch viele Herausforderungen auf deinem Weg gehabt in den letzten Jahren. Wie hast du das gemeistert, beziehungsweise was hat dir am allermeisten geholfen? Also im Sinne, welche Gewohnheiten, welche Sichtweisen, vielleicht welche Veränderungen, welche Gedanken? Was hat dich gut weitergebracht?
Also ganz, ganz konkret, ich komme ja aus der Wissenschaft, also ich bin ja wirklich eine Laborratte oder Labormaus, wie man sagt, gewesen, schon 6 Jahre lang und eben in der Wissenschaft und dann selber mit einem kleinen Team. Und dann selbstständig zu sein, ist schon noch einmal was anderes einfach. Und da habe ich wieder so für mich auch lernen müssen, mir selber auch dann quasi einen Urlaub zuzugestehen. Also das sind eigentlich so die Schritte, die in den ersten Jahren fast, muss ich sagen, die man so ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil wenn man irgendwo angestellt ist, da hat man dann irgendwann Feierabend und dann hat man ein Wochenende und dann hat man wieder einen Urlaub. Wenn man ganz frei arbeitet quasi, muss man sich das wieder bewusst nehmen. Und das ist ein ganz wichtiges Learning, das für mich ganz wesentlich war, so meine Zeit wieder gut einzuteilen, auch eben nicht nur im Sinne von, was ist das Nächste und welchen Vortrag. Und also ich bin ja wirklich eine, die sich manchmal auch ein bisschen viel vornimmt, nicht noch mehr, sondern ein bisschen weniger wieder zu machen. Und so hat sich das eigentlich auch ganz, ganz gut dann entwickelt, muss ich sagen. Am Anfang hatte ich auch ein Atelier noch dabei, einen Malspielort, also den Malort mit dem Malspiel nach Arno Stern. Und das ist dann einfach ein bisschen viel gewesen. Also ich habe dann eigentlich gemerkt, so nach 3-4 Jahren ist der Zeitpunkt gekommen, ein bisschen zu reduzieren oder zu fokussieren. Das hat mir ganz gut getan, aber ich könnte es jetzt auch nicht direkt als Tipp sozusagen nennen, weil das bei jedem, glaube ich, anders ist. Also ich weiß auch nicht, ob es mir geholfen hätte, jetzt so gleich am Anfang zu sagen, und ich mache jetzt wirklich, der Fokus sind vor allem die Heilpflanzen, weil ich mache immer noch auch Workshops im Bereich jetzt Kunst- und Kreativitätstraining, immer wieder auch noch Teambuildings, aber das sind halt jetzt eher die kleineren Punkte oder so, die so ein bisschen unter Weiteres laufen. Auch die Naturmentorings, die findet man nur, wenn man wirklich ganz genau sucht auf meiner Webseite. Also es sind einfach Dinge, die jetzt ein bisschen weniger sind und andere, die ein bisschen mehr sind. Also für mich ist es so, dieses den Fokus zu finden, das ist wirklich was, was mir, glaube ich, geholfen hat oder was dann einfach wichtig war und was einfach nochmal verändert hat in mir, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich da ein bisschen den Fokus auf das eine setze, dann ist es für mich entspannender, dann brauche ich nicht 1000 oder 100 oder ist ja 20 Bälle waren es wahrscheinlich realistischerweise in der Luft halten, sondern eben dann habe ich da ein bisschen klarere Ziele oder auch Aufgaben so. Jetzt habe ich auch schon eine Praktikantin und ein bisschen Unterstützung dabei. Also mittlerweile wächst das Team einfach auch schon natürlich sowieso immer in Kooperation auch mit anderen. Also ich könnte jetzt nicht alle Dinge, die Webseite, da habe ich wirklich eine ganz tolle Webdesignerin und auch Künstlerin, die mir damit hilft und einfach viele Leute. Also dieses Gemeinschaftliche ist auch was Wichtiges, was ich vielleicht auch gleich sozusagen als Tipp hätte, wirklich mit anderen zusammenzuarbeiten. Da kann man sich viel erleichtern. Es ist nicht jeder Arbeitsschritt einer, den man gern macht und wenn man was abgeben kann. Man muss nicht immer für alles auch als Dienstleistung Geld bezahlen. Manchmal ist es ja auch so, gerade unter Freunden hat man viel, wo man sagt, ich helfe dabei und du hilfst mir dafür dabei. Und so, glaube ich, ist es eine gute Möglichkeit, gerade wenn man sich in einem Bereich jetzt sozusagen selber viel beschäftigt, dass man da ein bisschen was auslagert, was jetzt nicht gerade im eigenen Interessensgebiet oder Fokus oder auch in dem, was Freude und Spaß macht, also gerade Buchhaltung oder so Themen, mit denen müssen wir uns alle beschäftigen. Mhm. Aber dass man da ein bisschen was auch also auslagern lernt, ja, war für mich auch sicher was.
Hast du Gewohnheiten oder Rituale, die du täglich machst oder regelmäßig, wo du sagst, das hilft dir, deine Energie zu halten, das hilft dir einfach, viel Energie zu haben oder dich wohlzufühlen in dir?
Eigentlich gar nicht, also im Gegenteil. Ich bin, glaube ich, so ein freier Charakter, dass mich das schon wieder einschränken würde. Ich kenne zwar, dass da ganz viele eben Morning Routines und was weiß ich, was es nicht alles gibt und für gute Tipps von kalt duschen bis, Meditation eh super. Also ich finde das alles gut. Dennoch, also für mich ist das alles nichts. Ich bin so ein typischer, ich bin eine Warmduscherin. Ich liebe es manchmal in der Früh in der Badewanne zu liegen, manchmal am Abend. Also für mich ist so ganz wesentlich, meine Zeit wirklich frei einteilen zu können. Nur dann kann ich auch die Struktur, habe ich das Gefühl, im Außen halten. Also eben, ich habe wirklich viele Vorträge und eben Workshops und Dinge und Abgabetermine und eben wöchentliche Kolumne, die ich schreibe und ganz, ganz vieles. Aber dadurch brauche ich einen gewissen Freiraum. Das ist was, wo ich so das ist quasi meine Gewohnheit, dass ich mir keine Gewohnheit vorgebe. Und manchmal frühstücke ich ganz viel und manchmal gar nicht. Und manchmal, also wirklich, es gibt eigentlich nichts, was ich da sagen kann. Ja, ich tue mir jeden Tag die Zähne putzen, aber ich glaube, solche Morgenroutinen haben hoffentlich die meisten Menschen. Okay. Aber ich kann jetzt nichts sagen. Okay. Im Gegenteil,
sehr, sehr
ich finde das, ich find das wichtig. Manche brauchen das oder es kann helfen, aber für mich ist es manchmal was, wo man sich auch nicht zu sehr auf irgendeine Struktur sozusagen wieder festlegen muss.
Ja, ich denke, die Typen sind einfach verschieden. Manche brauchen das, um eher mehr Sicherheit zu haben im Alltag und sich sicher zu fühlen und vertraut zu fühlen. Mhm. Und manche brauchen das gar nichts, weil wie du sagst, das würde einigen.
Mhm. Ja, ich habe auch schon so viel ausprobiert. Da gab es ja auch mal dieses Working from 5 to 9, quasi, dass man um 5 in der Früh zum Arbeiten anfängt und dann um 9 hat man dafür schon so viel mehr geschafft, als wenn man from 9 to 5, also umgekehrt, quasi arbeitet, weil man eben in der Früh so aktiv ist und so. Das bin ich aber auch nicht. Also ich muss sagen, ich bin einfach eine Langschläferin, jetzt gar nicht, aber ich mag mir einfach keinen Wecker stellen, wenn ich jetzt nicht einen fixen Termin habe. Und meine Termine mache ich mal erst um 10 aus, damit ich auch wirklich sozusagen die Möglichkeit habe, damit ich, egal ob ich jetzt um 7 aufwache und aufstehe und munter bin, oder wenn es manchmal um 8 oder um 8:30 oder um 9 ist, dann ist es auch okay. Also das ist, für mich ist das was ganz was Schönes, sozusagen so ein bisschen Pippi Langstrumpf-mäßig in den Tag hineinzuleben. Das macht mich eigentlich erst richtig produktiv.
Ja. Ja, weil du ja in anderen Bereichen eh viel Leistung erbringen musst, dann gleicht sich das wieder aus, oder dann ist das einfach gut.
Und ich bin auch eher eine Nachteule, muss ich sagen. Also ich kann einfach gut arbeiten am Abend, da gibt es für mich dann auch keinen, quasi, ich bin jetzt nicht um 6 müde oder so, im Gegenteil, da wache ich erst auf. Also für mich ist der Vormittag eher so ein bisschen ein Reinkommen, aber das ist ein ganz ein persönliches, da würde ich jetzt sagen, da gibt es einfach ganz verschiedene Typen. Manche sind ganz früh munter, manchmal wäre ich das auch gern und an manchen Tagen bin ich das auch. Aber ich bin einfach so am Abend, da, wenn noch niemand mehr anruft oder keine E-Mails mehr reinkommen, da kann ich dann eigentlich wirklich schreiben und da kommen dann die Ideen.
Also und so die typische Künstlerin.
Ein bisschen sicher, ja. Das kann ich nicht ganz verneinen. Ja. In der Früh, ich bin auch einfach einer, die dann ein bisschen noch so gerne den Träumen oder einfach so der Morgen, das ist vielleicht so eine Gewohnheit, einfach noch ein bisschen eine Zeit sozusagen, um Ideen einfach so ein bisschen auszudenken und zu überlegen, aus dem Fenster zu schauen oder draußen einen Kaffee oder einen Tee zu trinken und die Sonnenstrahlen und die Schmetterlinge beobachten und einfach mal so ankommen. Ich brauche das ein bisschen so langsames Ankommen. Eigentlich ist das wahrscheinlich meine Gewohnheit, aber eben auch nicht immer. Also manchmal hüpfe ich aus dem Bett und unter die kalte Dusche, weil manchmal ist es einfach nicht warm.
Ja, absolut.
Aber wie ist es?
Ganz viele, die zuhören, sind ja gerade auch in Veränderungsphasen, in Umbruchsphasen, vielleicht auch manche in Lebenskrisen sogar. Was hat dir vielleicht in schwereren Lebenszeiten Kraft gegeben? Gibt es da irgendwas?
Ja, das sind eigentlich die Märchen, wie ich schon vorher gesagt habe. Also ich finde Märchen, Geschichten, vor allem die alten, aber auch, es gibt ja ganz viele moderne Märchen, oder ein Autor, den ich ganz besonders schätze, ist der Hans Krupper. Mhm. Ein Dichter mit wunderschönen Gedichten, aber auch Geschichten, Weisheitsgeschichten, Märchen. Aber auch der Volker Tegethoff, ein Österreicher, der auch ganz, ganz wunderschöne Gedichte und Märchen schreibt. Märchen sind für mich einfach immer Geschichten von im Idealfall gelungenen Herausforderungen, also Ideen, wie man mit Problemen umgeht, die ganz archetypisch sind, also die in fast jedem Leben vorkommen. Verlust und aber auch Liebe und Trauer und Glück und Eifersucht und also diese ganz klassischen Dramen und jedes Kino und jeder Film basiert eigentlich auf einem Märchen, jeder gute Film quasi, die Bestseller oder wie man das sagt, Best Viewer, wie sagt man da, die Top-Filme, die basieren alle auf der klassischen Heldenreise oder Heldinnenreise, Storytelling, also das versuche ich auch so ein bisschen einfach immer zu vermitteln. Und da sieht man sich selber ganz gut oft. Und für mich sind Märchen eben für mich auch ganz persönlich immer wieder eine Quelle an Inspiration oder Ideen oder auch Möglichkeiten, ja, mit Herausforderungen umzugehen. Und das kann ich jedem nur ans Herz legen, egal ob es ein Buch lesen ist oder ein Hörspiel von Märchen sich anzuhören. Als Erwachsener ist man da manchmal so weit davon entfernt und dabei ist es sowas ganz Persönliches. Also Märchen und Geschichten berühren immer was Inhärentes.
In meiner ganz ersten Podcast-Folge habe ich auch ein bisschen was zu dem Thema gesagt, eben, dass immer wieder Phasen kommen, wo wir diesen Lebensruf hören, wo wir dieses Gefühl haben, da ist was, das ist vielleicht nicht das allerleichteste im Moment für mich, aber es ist das, was im Moment Sinn macht und was für mich richtig ist. Und das ist eben dieser Held, der sich ja auch in der Story auf den Weg macht.
Genau, das stimmt, der Ruf des Abenteuers, sagt man ja eben in der Held in der Reise.
Genau, so ist absolut, es. Ja. Und der eben den Drachen bezwingen muss, um da weiterzukommen. Oder der.
Genau, und dann gibt es immer drei Herausforderungen, oder in der Regel. Der dunkle Wald, irgendein Drache.
Ja.
Und dafür gibt es, wenn man es schafft, oft die Prinzessin oder den Prinzen.
Ja, und meistens ist der Drache aber und nur in Schatz. Uns selber, und das ist das.
Das stimmt auch, genau.
Also aber oft müssen wir einfach über unsere eigenen Grenzen im Kopf oder in unserem Unterbewusstsein oft das, was gespeichert ist, einfach durch und
genau, das sind ja die Geschichten, die euch jeden Märchenheld und jeder Märchenheldin auch die Herausforderungen sind.
Und darum berühren sie uns so sehr.
Absolut, genau, die Frau Holle, wo eben.
Hast du da Lieblingsmärchen? Du hast den einen Autor schon erwähnt. Gibt es da Lieblingsmärchen von dir?
Ganz, ganz, ganz viele. Also gerade der Volker Tegethoff, der hat zwei Bücher geschrieben, die nennen sich Kräutermärchen und da gefällt mir eins besser als das andere. Also ich kann gar nicht wirklich sagen, welche da meine absoluten Lieblinge sind. Aber ich mag auch Tausend und eine Nacht. Allein die Basisgeschichte von Tausend und eine Nacht, die wissen die wenigsten. Also man kennt vielleicht so Aladdin und ein paar von diesen tausend Märchen. Aber ich finde es so schön, immer wieder auch in Erinnerung zu rufen, da geht es ja darum, dass ein böser Herrscher, ein harter Herrscher, ja so unglücklich ist und so unzufrieden, dass er ständig neue Jungfrauen heiraten will, aber aus Angst vor ihnen, davor, von ihnen verlassen zu werden, wie ihm das eben einmal schon passiert ist, lässt er sie immer wieder töten. Bis eigentlich nur noch ganz wenig junge Frauen in dem Reich sind. Natürlich leidet das ganze Reich darunter. Und dann kommt auch noch, ich glaube, von seinem Sekretär oder von einem ganz wichtigen Beamten die Tochter dran als Nächste. Und sie sagt sogar freiwillig, ich möchte ihn heiraten. Denn sie erzählt ihm dann in tausend und einer Nacht so viele und so schöne Geschichten, dass er immer so gespannt ist, wie es weitergeht, dass er sie nie am nächsten Tag umbringen lässt. Also, und diese Geschichten und auch allein diese Basisgeschichte, die mir so in Erinnerung weckt, irgendwie auch wieder sozusagen das Weibliche, das Schöne, das Künstlerische ein bisschen mehr zu integrieren und dadurch das Harte ein bisschen loszulassen. Das ist für mich eine ganz schöne, die wenigsten wissen, irgendwie man kennt Tausend und eine Nacht und Aladdin. Aber eben, dass darum geht, dass eigentlich eine Frau dann wieder mit ihrer Liebe dann und mit ihrer Erzählkunst eigentlich ein Reich rettet, weil er dann auch zu einem sanftmütigen Herrscher wird, der natürlich ganz anders
ist. Wow, das berührt mich jetzt schon.
Und die Geschichte, warum es so viele Mandelbäume in Portugal gibt, kennst du die?
Nein.
Die Portugiesen waren ja ein Volk, die sehr viel erobert haben und auch sehr viele Sklaven dann auch hatten. Und bei den Sklaven ist es ja auch so, das Wort kommt eigentlich daher, weil oft slawische Frauen sozusagen als Kriegsbeute genommen wurden, die sehr schön waren und die eben erobert wurden, selten natürlich freiwillig. So war es auch bei einer Königin, die dann sozusagen von einem portugiesischen König genommen wurde, weil er sich so in sie verliebt hatte. Sie war aber traurig und melancholisch jahrelang. Er hat ihr das ganze Reich zu Füßen gelegt, alle Geschenke gemacht, die er dachte, ihr machen zu können. bis er sie eines Tages einfach gefragt hat, was fehlt dir eigentlich so? Und sie hat gesagt, es ist der Schnee, die schneebedeckten Hügel. Und daraufhin hat er über den nächsten Herbst so viele Mandelbäume pflanzen lassen, dass als sie im Frühling ans Fenster getreten ist, es ganz weiß ausgesehen hat, das ganze Land war wie von Schnee bedeckt, dabei waren es einfach Mandelblüten. Also auch da, wenn man das mal diese Geschichte kennt, vergisst man nicht mehr die Farbe der Mandelblüte. Und wenn man in Portugal vielleicht mal im Frühling ist, dann wird man sich daran erinnern.
Also man sieht, dein Wissen ist unendlich weit.
Es hat schon Grenzen, aber mein Freund nennt mich manchmal Gescheitheitsverwalterin. In dem Bereich zumindest kann ich immer wieder noch eine Geschichte dazulegen und noch eine und noch eine. Ich glaube, bis ich selber einstaff.
Ich glaube, wir kommen jetzt schon zu den Abschlussfragen. Patricia, wofür bist du im Moment am meisten dankbar?
Im Moment bin ich am meisten dankbar für das ganz schöne Laub, das sich färbt. Also für mich ist der Herbst eigentlich erst in den letzten Jahren zu einer schönen Jahreszeit geworden und darüber freue ich mich gerade, wenn ich sehe, wie wunderschön die Blätter sich färben.
Wow. Wenn du eine Chance hättest, nochmal die kleine Patricia zu treffen, die 10-Jährige, 15-Jährige, 20-Jährige, was würdest du ihr sagen?
Dann würde ich ihr sagen, trau dich. Weil das ist, glaube ich, das, was mich ein bisschen zurückgehalten hat oder was, glaube ich, viele einfach zurückhält. Dieses, soll ich es wirklich wagen, geht das schon gut und versuch es einfach. Mhm. Wir leben in so einer Zeit der Fühler, in so einem Land und sind mit solchen Möglichkeiten gesegnet. Wir haben ein riesengroßes Auffangnetz, falls mal nicht gut geht, irgendeine Idee, irgendein Projekt, probier es einfach. Und meistens geht es gut, wenn man sich für was einsetzt.
Und wenn es von Herzen
kommt.
Ja. Wunderschön. Hast du Buchempfehlungen für uns? Ich weiß, du hast Unmengen an Büchern, aber was hat dich sehr, sehr geprägt? Was hat dich berührt?
Also meine erste Buchempfehlung, muss ich sagen, ist Wilde Kräuter für wilde Frauen.
Ja, absolut. Also das kommt sowieso in die Show.
Da stehen nämlich auch ein paar Märchen eben drinnen und Geschichten ganz viel rundherum. Ansonsten, jetzt muss ich mal überlegen, ich bin ja selber so eine, ich liebe es zu lesen, wie du sagst, du kennst ja ein bisschen meine Bibliothek. Mhm. Im Moment bin ich auch ganz fasziniert und war erst letzte Woche bei einer Buchpräsentation vom Professor Johannes Huber, der Mediziner und Theologe ist. Und sein aktuelles Buch ist Die Anatomie des Schicksals. Und er schreibt eben auch viel, dadurch, dass ich eben aus der Wissenschaft komme, aber er schreibt auf eine ganz schöne Art und Weise über die Verbindung von Medizin, vom eigenen Schicksal, vom eigenen Weg. Und auch der Matthias Beck, das ist auch Theologe und gleichzeitig Mediziner. Also die beiden sind gerade wirklich so, die mich am meisten faszinieren, würde ich sagen. Die so das, den Sinn des Lebens verbinden mit eben neuesten Forschungsergebnissen, mit ja neuen spannenden Facts über das Leben und über das Sein.
Mhm. Weil sie auch die zwei Themenbereiche verbinden, die dich
absolut
auch so ausmachen.
Ja, genau. Und auch als Persönlichkeiten finde ich beide wirklich wahnsinnig interessant. War schon bei mehreren Vorträgen und auch schon ein paar persönliche Gespräche. Wirklich große Empfehlung, Professor Johannes Huber und Professor Matthias Beck. Ganz, ganz tolle
vielen,
Autoren.
Vielen Dank. Wow. Wir werden deine Website verlinken. Wie heißt die?
www.villanatura.at beziehungsweise eben jetzt auf der neuen www.heidipflanzen-akademie.com. Die zwei gibt's. Und ja, da findet man mich auch auf Facebook, sonst Instagram. Ja. Oder über dich natürlich, glaube ich, da vernetzen wir uns ganz gut.
Absolut. Also wer Interesse hat an einem Online-Kurs über Kräuter, schaut unbedingt nach auf der Website. Patricia, ich danke dir von Herzen für das wunderschöne Interview. Danke dir.
Danke dir, Conny.
So schön, dass du bis zum Schluss dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Teile diese Podcast-Folge sehr gerne mit jemandem aus deinem Umfeld, für den sie wertvoll sein könnte. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast und hinterlasse eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das hilft, damit noch mehr Menschen diesen Podcast finden können und damit Zugang zu diesem Wissen bekommen. Weitere Infos findest du auf Instagram unter corneliameier_. Wenn du Lust hast, dann schreib mir gerne, was dich berührt hat oder angesprochen hat. Ich freue mich auf all eure Nachrichten und vor allem, wenn wir uns ganz bald hier wieder hören. Alles Liebe, deine Conny!